Hey, ist es euch schon mal so gegangen, dass ihr in einer schwierigen Situation wart und dachtet, hätte ich doch das oder jenes getan? Also hätte ich doch jetzt, also zum Beispiel hätte ich doch am Bible-Track teilgenommen, dann wüsste ich jetzt, was da steht. Oder vielleicht kennt ihr solche Situationen in eurem Leben, hätte ich doch. Also ich kenne so eine Situation sehr gut oder ich kenne so mehrere Situationen sehr gut und in eine will ich euch mit reinnehmen. Im Frühjahr dieses Jahres habe ich mal morgens entschieden, so, ich vernehme nicht das Auto, um hierher zu fahren, sondern ich nehme das E-Bike. Und es war schönes Wetter, es war cool, es hat sich richtig gut angefühlt, loszufahren. Ich bin hierher angekommen, habe es voll gefeiert. Ich kenne die Route inzwischen ganz gut und es lief einfach nur grandios. Ich kam hier an und dachte, hey, so gut war es noch nie. Ich war echt beflügelt und dachte, hey, das ist so cool. Mein Akku in meinem E-Bike, der war noch, ich würde noch so sagen, so noch bei 60% und dachte, hey, easy, also wenn ich heute so gut drauf bin, also ey, da brauche ich ja meinen Akku nicht nachladen, oder? Da komme ich doch locker wieder nach Hause. Ja, genau, also habe ich meinen Akku nicht nachgeladen und als ich dann wieder mich auf den Heimweg gemacht habe, bin ich mit meinem E-Bike hier raus zur Tür und so die ersten paar Meter dachte ich, hey, was ist denn das für ein krasser Gegenwind? Also, ich weiß nicht, also gab es den vorher auch schon? Okay, vielleicht lag es an diesem Gegenwind, den ich jetzt erlebe, dass das vorher mein Rückenwind war, warum ich so schnell hier war. Dann dachte ich, na okay, ja, vielleicht ist es ja jetzt nur hier die ersten paar Meter so und ey, das gibt sich bestimmt. Das Einzige, was sich gegeben hat, war, dass der Wind stärker wurde. Und irgendwann war ich so bei Höhe, so oft so Dingen, dann hatte ich dann tatsächlich nur noch eine Akkukapazität, da waren es nur noch bei 30-40%. Und da dachte ich schon, okay, das könnte jetzt ein bisschen spannend werden. Hab dann eben entschlossen, so, ich schalte jetzt in den Eco-Modus, ich streng mich jetzt einfach mehr an, dann wird es schon irgendwie gut kommen. Der Gegenwind war immer noch da. Ich habe getreten, was das Zeug hielt. Mein Akku, der hat sich irgendwann mal so entwickelt, dass nur so ein Balken da war. Und ich dann gedacht habe, ey, jetzt wird's aber echt eng. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, hätte ich doch. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nachzuladen. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Hey, ich dachte, ey, ich schaffe das. Ich kriege das alleine hin. Ich kriege es aus eigener Kraft, kriege ich es irgendwie hin, nach Hause anzukommen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann immer mehr Pausen gemacht und habe dann gedacht, okay, diesen einen Balken Akku, den werde ich noch nehmen für die letzte Steigung. Und ich wusste, da kommt noch eine. Und die will ich auf jeden Fall noch mit Akku fahren. Und danach dann hoffe ich, dass ich noch mit der Kraft, die ich habe, noch ankomme. Und ich bin zu Hause angekommen, tatsächlich, aber ich war platt. Ich war so platt, ich sag's euch, ich war so platt, ich konnte weder was trinken richtig, noch was essen. Ich war einfach nur platt. Es ging gar nichts mehr. Und das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, Mensch, irgendwie, ja, wieso habe ich nicht nachgeladen? Wieso habe ich meinen Akku nicht geladen? Und manchmal, weiß nicht, ist das Gefühl ja vielleicht im Leben manchmal auch so. Hey, du bist unterwegs und du hast auf einmal so einen krassen Gegenwind. Du hast so einen krassen Gegenwind. Und du fühlst dich so, ja, irgendwie, als ob du auf dich gestellt bist. Dein Akku ist leer. Du trittst in die Pedale. Du sagst einfach, hey, ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ich muss einfach funktionieren. Und du gibst alles. Und du hast das Gefühl, hey, du kommst kaum von der Stelle. Und vielleicht ist dann sogar so, dass du noch Gepäck dabei hast. Vielleicht hast du manches noch in deiner Satteltasche hinten drin. Vielleicht eine manche Last, Zweifel, vielleicht eine Krankheit. Vielleicht Situationen, die dich einfach zu schaffen machen. Und der kommt dann so in den Kopf, ja, da hilft nur noch beten. Und im nächsten Moment denkst du, ja, aber ich habe doch schon gebetet. Aber ich spüre irgendwie nicht, dass die Situation sich irgendwie verändert. Du bist frustriert, du bist enttäuscht, vielleicht bist du erschöpft, überfordert, müde. Und beten ist für dich in dem Moment einfach nur weit, weit weg. Wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann hast du ehrlich gesagt schon gar nicht so richtig Bock zu antworten. Weil du denkst, hey, was soll ich dem erzählen? Der versteht mich eh nicht. Der kann meinen Schmerz eh nicht nachvollziehen. Wie kann sich da jemand hineinversetzen? Und du fühlst dich vielleicht alleingelassen in deinem Schmerz, in deinem Frust und vielleicht mit dieser Einsamkeit. Und Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht verlässt. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in deinem Wort zu uns sprichst, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns begegnen willst. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du ja diesen Vormittag, diese Message, diese Zeit, die wir jetzt haben in deiner Gegenwart, dass du sie gebrauchst, dass du uns begegnest dort, wo wir gerade stehen, wo wir vielleicht gerade genau da drin stecken, in solchen Situationen. Amen. Ja, die Überschrift der Message, Mike hat es gesagt, beten, wenn ich es nicht fühle. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, in einen Bibeltext aus 2. Könige, aus dem ersten Teil der Bibel. Und da steht in 2. Könige 4, 1 bis 7. Und da heißt es, eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubige und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er, und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden, und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Spannende Geschichte. Es geht um eine Witwe und der Name wird nicht genannt. Wir lesen aber, ihr Mann war ein Prophetenschüler. Ihr Mann war jemand, der sich entschieden hatte, er geht all in. Er will sein Leben einfach Gott geben und er will als Prophet Gott dienen. Und ich habe mir vorgestellt, als die beiden sich dann kennengelernt haben bei ihrer Hochzeit, da hatten sie Träume, da hatten sie eine Vorstellung, wie ihr Leben aussehen könnte. Sie haben gedacht, hey, wie cool ist das? Hey, wir wollen einfach Gottes Segen in unserem Leben erleben. Wir wollen Gottes Fülle in unserem Leben erleben. Ja, wir stellen uns da drunter und wir freuen uns drauf, was kommt. Vielleicht war es so ihr Lebenstraum. Doch noch bevor die Kinder größer waren, starb er. Und sie stand jetzt alleine da. Ohne Versorgung, ohne Schutz, ohne Perspektive und der Angst, dass sie ihre beiden Jungs in einen Gläubiger verlieren würde. Weil die Schulden, die inzwischen aufgelaufen waren, einfach so groß waren, dass sie keine Chance hätte, es zurückzuzahlen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte sie gar nichts mehr. Dann wäre sie ganz allein. Der Gegenwind war zu stark. Keine Kraft, keine Perspektive, keine Hoffnung. Warum? Warum musste ihr Mann sterben? Warum stand sie jetzt mit weniger als nichts da? Warum passierte ihr das? Warum? Kennst du solche Warums in deinem Leben? Kennst du Situationen in deinem Leben, wenn mit jedem weiteren Warum der Schmerz oder die Enttäuschung, vielleicht auch Wut, vielleicht auch die Wut über die Situation, die du gerade erlebst, immer größer zu werden scheint? Ist es dir schon mal so gegangen, dass du Gott treu warst und trotzdem das Gefühl hast, hey, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Mein Akku ist leer. Es darf nichts mehr kommen. Was tust du dann? Wie gehst du mit dieser Leere um? Wohin gehst du mit dieser Leere? Wie sehr machst du deine Reaktion abhängig von deinen Gefühlen? Lässt du es zu, dass deine Gefühle bestimmen dürfen, wer du bist oder nicht bist? Dann will ich dir sagen, Gefühle sind real. Sie definieren aber nicht automatisch die Realität. Mit anderen Worten, es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen dem, was du fühlst und dem, wer du bist. Deine Identität ist Du bist ein Kind Gottes, du bist von Gott geliebt, du bist von unschätzbarem Wert in seinen Augen. Das ist wahr, völlig egal, was du fühlst. In der Elberfelder Übersetzung, da heißt es im Vers 1 unseres Textes, die Frau schrie zu Elisa und sprach, ihr Klagen war laut, ihr Schrei war laut, ihr Klagen war verzweifelt. Sie behielt den Schmerz, sie behielt ihre Not nicht für sich, sie schrie ihr Anliegen raus. Deswegen ist so mein erster Punkt. Schrei zu Gott, komm zu ihm. Was ist dein erster Reflex? Was ist dein erster Reflex im Schmerz? Was ist dein erster Reflex in Not? Wenn wir ehrlich sind, und da muss ich mich an meine eigene Nase fassen, dann sage ich, hey, mein erster Reflex ist nicht, dass ich erstmal zu Gott schreie. Mein erster Reflex ist doch eher so, hey, wie kann ich damit jetzt irgendwie klarkommen? Was kann ich irgendwie in Bewegung setzen? Was kann ich jetzt tun, um da wieder rauszukommen? Ich fühle mich leer, okay, ich könnte ja mal schauen, wie kann ich diese Leere irgendwie füllen? Und wir versuchen, diese Leere vielleicht zu füllen mit ja, mehr Aktionen, mehr Arbeit, was auch immer. Mehr Medien, mehr Urlaub, was auch immer. Oder wir versuchen, mit Verletzung oder Angst so umzugehen, dass wir sagen, hey, wenn ich nicht hinschaue, vielleicht kann ich es ja irgendwie ignorieren. Aber nach und nach merken wir, dass wir die falschen Ladestationen für unseren Lebensakku anzapfen. Im Psalm 34, da schreibt David, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Die Frage ist, warum suche ich so oft nicht zuerst Gott? Warum komme ich nicht drauf? Warum suche ich nicht zuerst Hilfe bei ihm, so wie es David hier schreibt? Vielleicht, weil ich mir eine Lösung vorstelle dieser Situation, ja, wo ich nicht so genau weiß, ja, wie Gott darüber denkt. Vielleicht, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Oder vielleicht, weil ich Gott nicht wirklich vertraue, dass er mich wirklich hört, dass er mich wirklich befreit. Und das sind echt tiefe Fragen. Und denk mal einen Moment einfach drüber nach. Warum ist es denn so in unserem Leben? Und lass uns da bitte ehrlich zu uns selbst sein. Und als ob David das gerade gehört hätte, schreibt er in Vers 9 und in den Versen 19 und 20 im Psalm 34, da schreibt er, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Auch wenn Schmerz und Leid ein Teil unseres Lebens im Hier und Jetzt sind und wir das gerne ausblenden würden, entscheidend ist, Gott ist gut. Gott war gut, Gott bleibt gut. Gott ist Liebe, Gott ist nahe, Gott rettet und er befreit. Und er hört nicht auf damit, er hört nicht auf damit, dir nahe zu sein, er hört nicht auf, dein Schreien zu hören, er hört nicht auf, dir treu zu sein. David fordert uns auf, hey, probier's aus und erlebe es selbst. Gott steht zu seinem Wort, immer. Beten beginnt nicht mit dem, was ich empfinde, sondern mit dem Vertrauen darauf, wer Gott ist. Ich wiederhole es nochmal. Beten beginnt nicht mit dem, was ich empfinde, sondern mit dem Vertrauen darauf, wer Gott ist. Aber wie sieht das aus? Lass uns mal weitergehen in unserem Text. Die Witwe kommt zu Elisa, sie schreit ihre Not heraus und Elisa stellt ihr zwei Fragen. Da heißt es, was kann ich für dich tun, fragte Elisa und sagt mir, was du noch im Haus hast. Diese erste Frage, was kann ich für dich tun? Sei ehrlich, sei konkret. Es ist wichtig, dass wir konkret sind, wenn wir zu Gott kommen. Und vielleicht kennst du diese Gedanken, hey, Gott kennt mich doch. Gott kennt doch meine Situation. Also warum muss ich Ihnen da noch alle Einzelheiten erklären? Er weiß doch, was ich brauche. Ich kann es doch auch abkürzen, oder nicht? Warum muss ich ihm das überhaupt erzählen? Warum muss ich ihm das überhaupt sagen? Aber Gebet ist kein Bestellvorgang, so nach dem Motto, hey, Gott, bitte liefere. Und by the way, ich hätte gerne eine kurze Info, wenn es eine Versandbestätigung gibt. Beten ist Beziehung. Beten ist Beziehung. Beten ist in Verbindung mit Gott zu sein und zu bleiben. Deswegen bete ehrlich. Versuche nicht, Gott irgendwas vorzumachen. Bringe deine Gefühle vor Gott. Sage Gott, was dich gerade fertig macht oder was dich belastet. Die Bibel nennt das Klagen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Klagen und Jammern. Jammern ist das Baden in der Mitleidssuppe. Ich Armer. Ach, ich stecke einfach so tief in diesem Jammertal fest. Keiner sieht mich. Beim Klagen rede ich mit Gott und nicht über Gott. Ich rede mit Gott und Gott kann mit deinen Klagen umgehen. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch Klagelieder. Gott kann mit unseren Klagen umgehen. Bring deine Gefühle, bring die Last, die du trägst, bring den Moment, wo du gerade tief vielleicht drinsteckst, zu Gott. Wenn du dich verlassen, im Stich gelassen fühlst, komm zu Gott. Und die zweite Frage, die Elisa stellt, was hast du in deinem Haus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wäre doch cool, wenn ich bete und Gott, er regelt meine Situation. Für ihn sind ja alle Dinge möglich. Es wäre doch einfach cool, ich bete und ad hoc, so im nächsten Moment ist meine Situation gelöst. Und wenn das dann nicht passiert, dann überlege ich mir vielleicht, hey, was ich noch tun könnte, um Gott irgendwie davon zu überzeugen, doch möglichst schnell vielleicht mein Gebet zu erhören. Der Punkt ist aber, Gott geht um dein Herz. Was hast du noch in deinem Haus? Gott möchte zuerst etwas in mir tun, in meinem Haus, in meinem Herz. Er möchte zuerst mein Herz berühren. Er möchte zuerst, dass sich in meinem Herz auch was verändert. Deswegen lege Gott dein Herz hin. Es gibt Situationen, auch manchmal bei uns in der Family, ich weiß nicht, bei euch ist das wahrscheinlich nicht so, die sind manchmal irgendwie vielleicht nicht so entspannt. Situationen, wo mein Gegenüber nicht so reagiert, wo ich sagen würde, hey, das finde ich jetzt ja voll cool. Manchmal kommt es zu Diskussionen und ja klar, also erstmal gehe ich ja davon aus, also ich bin ja im Recht, oder? Und dann kommen manche Diskussionen schon manchmal auch in Fahrt. Manchmal wird es vielleicht auch ein bisschen lauter. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es nur bei uns zu Hause so. Aber ja, in diesen Momenten denke ich, ja, ey, also ich bin auf jeden Fall im Recht. Und also jetzt könnte, also Gott, verändert doch bitte mein Gegenüber. Also schenk doch einfach, dass er zur Einsicht kommt. Schenk doch einfach, dass er sieht irgendwie, dass er falsch liegt. Und in einer ganz bestimmten Situation, die ich im Kopf hatte, habe ich Gott meine Situation hingelegt. Und ich habe erlebt, ey, Gott hat mir den Blick geschenkt für den anderen, wie er ihn sieht. Gott hat gesagt, hey, ich fange bei dir an. Ich fange bei dir an. Und ich durfte erleben, wie die Situation tatsächlich sich entspannt. Die Atmosphäre hat sich nach und nach verändert, nicht weil der andere anders reagiert hätte, sondern weil mein Herz die Baustelle war. Und ganz ehrlich, das ist anstrengend. Das ist nicht easy. Wir hätten es aber gerne irgendwie easy. Warum kann Gott nicht einfach andere so verändern, dass es gut für mich ist? Weil Gott möchte, dass ich seinem Sohn, Jesus, immer ähnlicher werde. Gott beginnt mit deinem Herz. Du bist Teil der Lösung. Du bist Teil der Lösung. Und so bringt auch die Witwe das, was sie noch hat. Sie sagt zu Elisa, deine Dienerin hat nichts mehr als nur einen Krug Öl, antwortete sie. Sie sagt, hey, da ist gar nichts, was ich noch groß geben könnte. Das, was ich da noch habe, ey, das reicht tatsächlich nicht mal zum Leben. Was ist das schon? Was ist das schon, was ich habe? Und wisst ihr, hier lauert echt eine große Gefahr. Hier lauert eine große Gefahr, dass wir eine Lüge glauben. Dass wir glauben, hey, wenn ich fast nichts mehr habe, dann hat Gott mich aus dem Blick verloren. Wir glauben, Gott ist nicht da. Aber ich will dir sagen, auch wenn du nichts fühlst, Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat dich nicht verlassen. Halte an dieser Wahrheit fest und halte an dem fest, was wir vorhin im Psalm 34 gelesen haben. Der Herr ist nahe. Der Herr ist dir nahe. Egal wie viel du hast, auch wenn du gefühlt fast nichts hast, halte daran fest. Glaube, dass für Gott alles möglich ist. Deine Gefühle definieren nicht Gottes Möglichkeiten. Schau nicht auf das, was fehlt. Schau auf das, was du noch hast. Elisa antwortet: Gut, sagte er, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Ihr wisst, mich jetzt zu sehr interessiert, welchen Blick die Witwe Elisa zugeworfen hat. Moment, habe ich es richtig verstanden? Ich soll losgehen und Krüge holen? Und dann soll ich das bisschen ausgießen, was ich da noch habe? Und zu was? Ich hab doch nichts. Oder war es vielleicht auch so ein Blick so, naja, okay, ich habe eh nichts zu verlieren. Also gut, dann gehe ich los. In der Erwartung, in der Hoffnung auf das, was entstehen kann, was Gott tun kann. Und die Elisa sagt hier, gut, geh und leih dir. Okay, Elisa, was ist denn gut? Also was ist denn in der Situation bei der Witwe jetzt gut? Da ist doch nichts wirklich gut, oder? Aber was Elisa hier ausdrückt, ist, wenn du fast nichts mehr hast, dann kann Gott ein entscheidendes Wunder in deinem Leben tun. Wenn du fast nichts mehr hast, Gott kann auf unbegreifliche Weise in deinem Leben wirken, wenn deine Möglichkeiten am Ende sind. Deswegen sei erwartungsvoll. Gott sieht deine Not. Und vielleicht bist du heute hier an einem Punkt und stehst ganz ähnlich dort, wo diese Witwe stand. Du kannst nichts mehr. Du sagst, hey, ich habe fast nichts, was ich noch geben kann. Deine Seele schreit. Warte nicht, dass sich das Gefühl einstellt, dass der richtige Moment kommt, dass es irgendwann anders wird. Halte deine leeren Hände Gott erwartungsvoll entgegen und sag ihm, ich habe nichts mehr. Gott hört dein Schreien. Leere ist oft Gottes Anfang. Leere ist oft Gottes Anfang. Gottes Kraft zeigt sich am deutlichsten dort, wo deine Kraft zu Ende ist. Es wird uns nicht überliefert, ob die Witwe jetzt eine Rückfrage gestellt hat oder welche Emotionen sie gezeigt hat, aber wir lesen, sie geht los. Und sie sammelt von allen Nachbarinnen Krüge. Sie schließt die Haustür und dann fängt sie mit ihren Söhnen an, das Öl in die Krüge zu gießen. Und wir lesen da, sie tat, was er ihr befohlen hat. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahlt eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Sei gehorsam. Wenn Gott dir aufs Herz legt, geh. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe fast nichts und ich habe fast keine Kraft mehr. Wenn Gott dir aufs Herz legt, was zu tun und zu gehen, dann sei gehorsam. Die Witwe, sie verriegelt die Tür und sie erlebt das Wunder, wie die Krüge voll werden. Einer nach dem anderen. Sie erlebt, wie ihr Leben beschenkt wird von Gott. Sie hatte keine Ahnung, wie das Wunder aussieht. Sie hatte keine Ahnung, was passiert, aber sie ist gehorsam. Sie wartet nicht auf einen Beweis oder eine Zusage des Propheten, dass ihre Probleme sich in Luft auflösen. Nein, sie tut's. Sie setzt ihr Vertrauen darauf, dass Gott Elisa gebraucht, um ihr zu sagen, was ihr To-Do ist. Und Gott versorgt sie. Sie kann ihre Schulden zahlen, ihre Söhne dürfen bei ihr bleiben. Es bleibt noch so viel, dass sie als Familie genug zum Leben haben. Deswegen, wenn Gott spricht, zögere nicht, diskutiere nicht, sondern geh, auch wenn das Wunder noch nicht zu erkennen ist. Erinnere dich immer wieder daran, wer Gott ist. Gott ist gut. Gott steht zu seinen Verheißungen. auch wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht siehst, wenn du es nicht verstehst. Gott ist an dir, Gott ist an deiner Situation dran. Ein weiterer Punkt, bleib dran. Das Wunder, die Versorgung Gottes geschieht, während sie das Wenige einsetzt, das sie hat. Nicht schon davor. Sie hätte ja auch nach den ersten paar Krügen aufhören können und sagen, hey, jetzt ist genug. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Die restlichen Krüge, die bringen wir einfach wieder zurück. Aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat nicht aufgehört, bis auch der letzte Krug voll war. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr, heißt es. Und das hat mich getriggert und ich habe mich gefragt, hey, warum steht das da? Warum steht das da explizit? Gottes Segen und Versorgung sind nicht willkürlich begrenzt, sondern hängen auch davon ab, wie bereit ich bin, diesen Segen und die Versorgung auch anzunehmen. Wenn sie mehr Krüge gehabt hätte, hätte Gott auch die Krüge gefüllt. Ihre Armut war nicht das Problem, sondern dass sie nicht mehr Öl abfüllen konnte. Und diese Krüge, die stehen so sinnbildlich für unsere geistliche Kapazität, für unseren Glauben. Glaube ist wie ein Gefäß. Je größer er ist, desto mehr kann Gott uns auch füllen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie komme ich denn zu diesem Glauben? Wie kann meine Glaubenskapazität größer werden? Ich glaube ja irgendwie, aber ich habe keine Ahnung, wie mein Glaube wachsen kann. Die gleiche Frage, die hatte ein Vater, von dem es in Markus 9 berichtet wird. Er schreit zu Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus weist ihn nicht zurück. Jesus schickt ihn nicht weg. Er macht ihm keine Vorwürfe. Hey, du darfst Gott um Glauben bitten. Glaube ist ein Geschenk, kein Gefühl. Dazu schreibt Paulus in Epheser 2, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und es ist nicht euer eigenes Werk. Gottes unverdiente Güte. Wir sind gerettet aus Gnade. Und diese Gnade ist nicht beschränkt durch äußere Umstände oder durch meine Gefühle, sondern durch mein Vertrauen auf ihn und der Bereitschaft, ihm mein Leben hinzuhalten und Gott immer wieder zu sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ich will dich ermutigen heute. Lass dich von nichts, nicht von Gefühlen, nicht von Umständen, lass dich von nichts abhalten, im Gebet in Gottes Gegenwart zu kommen. Vielleicht hast du keine Worte. Du weißt nicht, was du Gott sagen willst und sagen kannst. Aber lass dich nicht davon abhalten, in seine Gegenwart zu kommen. Lass dich nicht davon abhalten, seine Stimme zu hören, dich von ihm leiten zu lassen. Gott liebt es, dir gnädig zu sein. Gott liebt es, deine Vorstellung zu sprengen, wie er in deinem Leben wirken kann. Bleib dran. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf, in Gottes Gegenwart zu kommen. Hör nicht auf Gott zu vertrauen. Paulus schreibt, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ich will diese Message schließen mit Danke Gott. Danke Gott für das, wer er ist. Der Herr ist dein Hirte. Der Herr ist dein Hirte, nicht irgendwer. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Herr, der alles in seinen Händen hält. Er ist dein Hirte. Der Herr ist dein Hirte. Er wird es nicht irgendwann sein. Er ist es. Im Hier und Jetzt. Er ist dein Hirte. Er ist dein Hirte. Er sieht dich. Er sieht deine Situation. Er sieht deine Not. Und er ist dein Hirte. Er ist derjenige, der sagt, hey, ich führe dich auf die Sommerweiden. Ich führe dich dahin, wo es frisches Wasser gibt. Vertraue ihm. Das hat die Witwe mit ihren Jungs erlebt. Und ich möchte diese Message jetzt einfach beenden mit diesen ersten drei Versen aus dem Psalm 23. Und ich bitte euch, dass ihr einfach dazu aufsteht. Und lass uns dieses, was wir jetzt gleich hören und auch sprechen, mitsprechen, als Wahrheit über unserem Leben aussprechen. Und im nächsten Lied diese Dankbarkeit, wer Gott ist, dass er dich sieht, dass er dich kennt, dass er dich unendlich liebt, dass er dich nie im Stich lässt, dass er befreit, dass er rettet. Diese Dankbarkeit Gott ausdrücken. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Vater, wir strecken uns aus nach dir. Wir halten unser Leben dir hin. Du bist der gute Hirte, nicht wir. Du bist der Hirte. Du kennst uns, du siehst uns und du liebst uns unendlich. Und auch wenn wir nichts haben, was wir dir bringen können, dann bringen wir dir unser Halleluja. Wir bringen dir ja unser Herz. Wir halten dir unsere leeren Hände hin. Und wir strecken uns nach dir aus im Vertrauen auf dich. Vater, wir geben dir die Ehre mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben. Denn du bist würdig und du bist heilig. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.